In der letzten Folge haben wir über ultraverarbeitete Lebensmittel gesprochen. Heute dreht sich alles um Zucker und Zusatzstoffe. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Ich bin Ronja aus dem Marketing der BSA und spreche heute nochmal mit Annika Dornberg. Hallo Annika, stell dich doch gerne einmal noch kurz vor, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat.
Hallo Ronja, ja, ich bin Annika Dornberg, ich bin Ökotrophologin und arbeite im Fachbereich Ernährung für die Hochschule und für die BSA-Akademie, bin da also als Dozentin tätig und im Unterricht für fachliche Ansprachen, überarbeite Lehrmaterial und heute bin ich bei dir im Podcast wieder.
Freut uns auch sehr, dass du uns nochmal als Expertin zur Seite stehst und unsere Fragen beantwortest. Denn gerade Zucker und Zusatzstoffe, um das Thema geht es ja heute, das kennt ja jeder nur zu gut. Wir hatten letzte Woche ja, wie gesagt, schon über ultraverarbeitete Lebensmittel gesprochen und auch schon kurz gesagt, dass es ja auch da oft um Zutaten geht, die oftmals so ein bisschen versteckt vielleicht sind auf der Zutatenliste. Zucker und Zusatzstoffe ist so ein bekanntes Beispiel auch dafür. Und damit würde ich auch einfach mal direkt reinstarten. Gerade das Thema Zucker und Zusatzstoffe sind ja für viele die größten Red Flags, wie man so schön sagt. Ist das zu Recht so der Fall?
Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Also Zucker und Zusatzstoffe lösen bei vielen Menschen erstmal auch eine Art ungutes Gefühl aus. Manche sind auch so ein bisschen ängstlich. Und diese Sorge dazu ist schon nachvollziehbar, weil wir ja wissen, dass ein dauerhaft hoher Zuckerkonsum gesundheitlich ungünstig sein kann. Das haben wir ja auch in der letzten Folge ja schon einmal angesprochen gehabt. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass das, was wir über die öffentlichen Diskussionen oder auch über Social Media hören, vieles entweder stark vereinfacht ist oder auch zu sehr dramatisiert wird. Und nicht jeder Zusatzstoff ist problematisch und nicht jede Spur von Zucker, die wir uns zuführen, ist auch nicht automatisch schädlich. Entscheidend ist immer die Menge und die Häufigkeit und das Gesamtbild der Ernährung. Und hier ist es halt viel hilfreicher, Ernährungswissen zu haben und dann bewusste Entscheidungen zu treffen, als sich pauschal etwas zu verbieten oder dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben.
Man sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift. Das ist in dem Fall dann vielleicht auch so. Aber da ist immer die Frage, wie hoch, ne, wie viel von dem Gift in Anführungszeichen ist denn erlaubt? Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf generell Zucker ein. Also warum ist Zucker denn oft versteckt auch?
Ja, Zucker ist in sehr vielen Produkten enthalten, bei denen wir teilweise auch gar nicht erwarten, dass sie dort drin sind. Also dazu gehört zum Beispiel Soßen sind ganz klassische Beispiele wie Ketchup oder Grillsoßen, aber auch in Fruchtjoghurt, in Trinkjoghurt, in Dressings, im Brot, wenn wir so Frühstückscerealien uns angucken, in Cornflakes und in vielen Fertiggerichten ist auch super viel Zucker zugesetzt. Das liegt daran, dass Zucker nicht nur süßt, sondern auch den Geschmack abrundet, die Textur verbessert und auch die Haltbarkeit beeinflussen kann. Und somit erfüllt Zucker für die Industrie natürlich mehrere Funktionen gleichzeitig. Und für uns Verbraucher ist es in dem Moment dann viel schwerer zu erkennen, weil dieser süße Geschmack ja nicht immer gleich im Vordergrund steht, dass wir nicht wissen, ist da jetzt Zucker enthalten oder nicht. Und deshalb spricht man eben auch von verstecktem Zucker. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man Lebensmittel einkauft und die sind verpackt, dass man einen Blick auf die Zutatenliste wirft und sich die Nährwertangaben dann einfach auch mal anschaut, um dann eben ein Bild zu bekommen, wie viel Zucker oder ist Zucker überhaupt enthalten und wenn ja, wie viel Zucker ist da dann eigentlich drin.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Zutatenliste. Wenn ich im Supermarkt mir ein Produkt zur Hand nehme und da auf die Rückseite schaue, ist bei manchen die Zutatenliste ganz schön lang. Und das ist auch so ein Thema, was ja auch mit Zucker dann zusammenhängt. Welche Zuckerarten finden wir denn auf Zusatzlisten? Da gibt es ja viele verschiedene Begriffe, die letztendlich sagen, eigentlich ist es auch nichts anderes als Zucker, hören sich aber anders an.
Genau. Also vielleicht gehen wir einmal ganz kurz auf die Zutatenlisten ein. Auf dieser Zutatenliste, also wenn wir das Produkt in der Hand halten und es umdrehen und auf die Rückseite schauen, dann steht da eben Zutaten-Doppelpunkt und dort sind die Zutaten dann in absteigender Reihenfolge, also gemäß dem Gewichtsanteil am Produkt aufgelistet. Das, was eben als erstes steht, ist am meisten im Produkt enthalten und das, was weiter hinten in der Zutatenauflistung steht, kommt weniger in dem Lebensmittel vor. Und seit knapp 4 Jahren ist es für die lebensmittelproduzierenden Unternehmen in der EU verpflichtend, den Zuckergehalt auf dem Lebensmittel anzugeben. Und dort sehen wir dann, wenn wir uns das anschauen, also dann die Nährwerttabelle anschauen, in der Zeile Kohlenhydrate, darunter eine extra Zeile, da steht dann davon Zucker. Und hier steht der Zuckergehalt ganz klar, unmissverständlich und auf einen Blick erkennbar dann drin. Und du hast es ja eben schon gesagt, Zucker kann halt ganz viele unterschiedliche Namen haben. Und häufige Begriffe sind halt einmal ganz klassisch die Glukose, was ja den Zucker mit beschreibt, die Saccharose, das ist der Haushaltszucker, aber wir können eben auch die Fructose, also den Fruchtzucker oder die Laktose oder den Milchzucker, die Maltose oder auch als Malzextrakt oder Gerstenmalzextrakt nennen. Und die Industrie ist da so ein bisschen raffinierter geworden, hat sich dann noch überlegt, wie können wir das dann eigentlich dann noch weiter umschreiben. Deswegen finden wir dann auch so Begriffe wie Fructose-Sirup oder Fructose-Glucose-Sirup. Das ist einfach nur ein anderer Begriff dafür. Genauso kann dann Glucose-Sirup als Glucose-Fructose-Sirup oder Stärke-Sirup deklariert werden oder Karamell-Sirup, Raffinose. Aber auch Honig, Agavendicksaft oder die Fruchtsaftkonzentrate, die zählen auch ernährungsphysiologisch zu den Zuckern. Und für unseren Körper macht es dann in dem Moment keinen Unterschied, aus welcher Quelle der Zucker stammt. Entscheidend ist eher, wie schnell und in welcher Menge er aufgenommen wird. Und wir können uns ja jetzt vorstellen, je mehr dieser Zuckerarten in dieser Zutatenliste enthalten sind, desto größer ist eben der Anteil des Zuckers in diesem Produkt dann eben auch enthalten.
Ja, wie ordnet denn die WHO generell den Zuckerkonsum ein? Also da gibt es ja auch oft Richtlinien oder wir hatten letztens ja auch von der Ernährungspyramide der DGE zum Beispiel gesprochen. Was sagt die WHO denn zum Beispiel dazu?
Genau, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass wir unter 10% unserer täglichen Energiezufuhr an Zucker zuführen sollten. Besser wäre eben noch, wenn wir noch weniger zuführen könnten, also wenn wir unter 5% liegen würden. Das bezieht sich aber vor allem auf den zugesetzten Zucker, sowie aus Zucker aus Säften und aus Sirupen. Hintergrund ist für diese Empfehlung, weil der Zucker eben ein erhöhtes Risiko für Karies, für Übergewicht und für die verschiedenen Stoffwechselerkrankungen aufweisen kann, wenn der Zuckerkonsum ständig und vielfältig ist. Und dadurch ja eben ein hoher Blutzuckerspiegel immer wieder mit korreliert und wir dadurch hohe Insulinausschüttungen haben. Und wenn wir diesen Zucker nicht in Form von Energie verwerten können, weil wir den brauchen für unsere körperliche Aktivität, dann haben wir eben die Problematik. Und wir sehen das ja leider auch an den Zahlen, dass die BMI-Zahlen, die Übergewichtszahlen, die also die Positas-Zahlen, dass die immer weiter steigen. Und da will man eben gegen ankämpfen und hat sich eben überlegt, wie können wir da vorgehen, und deswegen hat die WHO eben festgelegt, dass der Zuckerkonsum unter 10% der täglichen Energiezufuhr liegen sollte. Und wenn man Zucker konsumieren möchte, dann sollte man das bewusst machen und nicht unbewusst einfach die Lebensmittel dann sich zuführen.
Ja, in manchen Ländern gibt es dafür ja sogar die Zuckersteuer oder in manchen Ländern gibt es, glaube ich, auch gar keine Getränke mehr mit Zucker, sondern da gibt es dann nur noch diese Zero-Getränke mit Süßungsmitteln. Das hängt vielleicht ja auch damit zusammen. Vielleicht kannst du auch kurz sagen, was denn generell mit dem Körper so bei dauerhaft hohem Zuckerkonsum passiert.
Genau, wenn wir regelmäßig viel Zucker aufnehmen, habe ich ja eben schon gesagt, steigt der Blutzuckerspiegel schnell an. Und der Körper reagiert mit einer erhöhten Insulinausschüttung, um den Zucker aus dem Blut an die verschiedenen Zellen zu verteilen. Und auf Dauer kann diese Insulinregulation belastend wirken, weil wenn unsere Bauchspeicheldrüse ständig Insulin ausschütten muss und dass der Blutzuckerspiegel immer erhöht ist und nicht gut gesenkt werden kann, ist das Risiko einmal für eine Insulinresistenz relativ hoch, also dass die Insulinrezeptoren an der Muskelzelle nicht mehr so sensibel auf das Insulin reagieren, sodass von unserem Körper die Info ausgeschüttet wird, oh, ich muss noch mehr Insulin produzieren, und dass es dadurch dann nachher auch zu einer Bauchspeicheldrüsenerschöpfung kommen kann und dass die Bauchspeicheldrüse dadurch eben kein Insulin mehr produzieren kann. Und durch diese Insulinresistenz gehen einfach diese ganzen Stoffwechselerkrankungen wie Bluthochdruck, Blutfettstoffwechselstörung, Diabetes mit einher. Und wir sollten halt auch nicht vergessen, wenn wir Zucker zuführen, liefert uns der Zucker ja sehr viel Energie. Der liefert uns ja 4,1 Kalorien pro Gramm. Und Lebensmittel, die viel Zucker enthalten, haben aber kaum eine sättigende Wirkung, weil eben andere Inhaltsstoffe, Nährstoffe wie Ballaststoffe oder Mikronährstoffe oder die Proteine nicht enthalten sind oder wenig enthalten sind. Und das kann einfach dazu führen, dass wir extrem große Blutzuckerschwankungen haben. Und durch diese Blutzuckerschwankungen, immer wenn der Blutzuckerspiegel wieder abfällt und wenn er zu stark abfällt, kann der in diese Heißhungerattacke führen und dadurch essen wir wieder mehr, weil wir dem Körper signalisieren, oh, jetzt bin ich unterzuckert, jetzt muss ich ja wieder Zucker nachführen, damit ich wieder einen normalen Blutzuckerspiegel habe und dann sind wir halt immer wieder in dieser Schleife drin. Und das kann halt dann dazu führen, dass der Körper dann mit diesen Stoffwechselerkrankungen darauf reagiert.
Jetzt habe ich letztens bei Instagram einen Reel gesehen, da ging es drum, da hat ein Sportler gepostet, dass Zucker ja nicht nur schlecht ist, weil kurzfristig, wenn man zum Beispiel jetzt einen Marathon läuft, gibt es ja diese Gels oder Riegel, die dann kurzfristig eben nochmal Energie liefern, weil die in Form halt von Zucker dann zugeführt werden und der Körper direkt wieder mehr Energie hat. Wie würdest du das denn einordnen bei Sportlern?
Genau, die Zielgruppe müssen wir mal unterscheiden. Das ist ja das Schwierige in der Ernährung, dass wir nicht pauschal sagen können, das ist der Weg, sondern wir müssen immer schauen, das hatten wir in der ersten Folge ja auch schon mit angesprochen, wen haben wir vor uns sitzen? Was ist das für eine Person? Was hat diese Person für ein Ziel? Und haben wir jetzt Sportler, die ja generell einen hohen Stoffwechselaktivität haben, für die ist Zucker relativ schnell wieder verwertbar, weil sie das in Form von der körperlichen Aktivität, ne, wenn wir jetzt den Marathonläufer nehmen, der läuft halt lange Ausdauereinheiten, der braucht die Glukose, um daraus die Energie zu gewinnen, um seine Leistung aufrechterhalten zu können. Der kann dann auch ohne Probleme die Kohlenhydrate in Form von Gels zuführen, damit er sofort die Energie hat. Aber haben wir jetzt jemanden, der schon übergewichtig ist, der wenig körperlich aktiv ist, für den ist halt eine erhöhte Zuckerzufuhr wieder weniger sinnvoll, weil der Körper eben den Zucker an sich nicht braucht, weil er den nicht in Form von Energie gleich verwerten kann. Und der sollte dann halt, oder diese Person sollte dann halt eher darauf achten, ihm nicht unnötig zu viel Zucker zuzuführen.
Okay, das heißt, das hängt natürlich auch immer mit verschiedenen Faktoren zusammen.
Genau.
Gehen wir mal auf die Zusatzstoffe ein. Was sind denn Zusatzstoffe grundsätzlich, um das mal einzuordnen?
Ja, also Zusatzstoffe sind Stoffe, die Lebensmitteln gezielt in der Industrie zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verändern oder auch zu stabilisieren. Dazu gehören Farbstoffe. Wenn wir uns zum Beispiel das Produkt Margarine angucken, da haben wir zum Beispiel den Farbstoff Curcumin drin. Der wird mit E100 angegeben. Bei Konservierungsstoffen können wir vielleicht die Milchsäure nennen, die bei seinen Salaten, also wenn wir fertig abgepackte Salate haben, die in so einer Tüte eingeschweißt sind, da wird halt Milchsäure zugesetzt, damit die eben nicht so schnell gären. Wir haben Antioxidationsmittel, da ist ganz klassisch die Ascorbinsäure, das ist unser Vitamin C, das dafür sorgt, dass etwas nicht braun wird. Also wenn wir zum Beispiel einen Apfel aufschneiden und der reagiert mit Sauerstoff, dann ist ja die aufgeschnittene Fläche, wenn sie mit Sauerstoff reagiert, kann sie braun werden. Und wenn wir das mit Zitrone beträufeln, wo ja dann eben Vitamin C drin enthalten ist, dann können wir diese Braunfärbung verhindern. Oder Emulgatoren sind Zusatzstoffe. Da haben wir zum Beispiel das Lecithin drin als E322 in der Mayonnaise zum Beispiel. Oder Süßstoffe, Aspartam ist da zu nennen. Oder Nitrite, das kennen wir auch alle, die sind in Pökelwaren enthalten, um eben das zum Beispiel das Fleisch oder die Wurstwaren an der frischen Theke in so einem schönen roten Ton aufleuchten zu lassen, was uns ja signalisiert, dass das ganz frische Ware ist. Und diese Zusatzstoffe, die werden halt einfach eingesetzt, um die Haltbarkeit, die Farbe, die Konsistenz oder auch eben den Geschmack zu verbessern. Und in der EU werden die Zusatzstoffe durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, das ist die EFSA, streng geprüft und zugelassen. Das heißt, die Behörde prüft auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und legt damit einen sogenannten ADI-Wert fest. Der beschreibt also die akzeptable tägliche Aufnahme von diesem Lebensmittel. Das heißt also, dieser Wert, der dann geschrieben wird, gibt dann eben an, welche Menge des Stoffs ein Leben lang täglich aufgenommen werden kann, ohne dass es zu gesundheitlichen Schäden kommt. Und der wird immer in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Und in der EU müssen, ich hatte eben das schon gesagt, die Zusatzstoffe auf der Zutatenliste immer deklariert und gekennzeichnet werden. Entweder mit dem Begriff Konservierungsstoff oder mit der E-Nummer, die dann dazu gehört.
Ja, diese E-Nummer, das hört sich ja immer so nach synthetisch an oder man weiß nie so genau als Verbraucher, wenn man sich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt hat vorher, was das genau eigentlich ist. Und du hast eben ja auch schon von Kurkumin gesprochen, das ist ja wieder was Natürliches. Welche Unterschiede gibt es denn da zwischen natürlichen und synthetischen Zusatzstoffen?
Genau, also natürliche Zusatzstoffe stammen aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiellen Quellen und enthalten oftmals noch wertvolle Begleitstoffe. Während die synthetischen Zusatzstoffe chemisch im Labor hergestellt werden, aber oft naturidentisch sind. Also zum Beispiel das Vanillin zum Backen ist halt identisch mit der reinen Vanille, die wir verwenden können zum Süßen. Oder können eben auch, wenn wir das chemisch darstellen, völlig neue Stoffe darstellen. Der Unterschied ist, dass die natürlichen Zusatzstoffe meist komplexer und im Körper besser aufgenommen werden, dagegen aber die synthetischen viel stabiler sind. Also wir haben das bei dem Vitamin der Folsäure, die natürliche Folsäure, die wir über Lebensmittel aufnehmen können. Da ist das wasserlösliche Vitamin sehr empfindlich. Also es ist empfindlich gegen Licht, Luft und Sauerstoff. Und wenn wir uns mal anschauen, wo so ein Salatkopf oder die Gurke, wo Folsäure drin enthalten ist oder auch der Rosenkohl, also oftmals in vielen grünen Gemüsesorten, wo wächst das Ganze denn? Das wächst natürlich draußen auf dem Feld oder wie heißt denn das jetzt hier?
Unter Gewächshaus.
Bedachungen in Gewächshäusern, genau, danke. da reagiert das ganze Lebensmittel ja immer schon mit Licht, Luft und Sauerstoff. Das heißt, der Folsäuregehalt nimmt ab. Und wenn wir die synthetische Folsäure, dann ist es das Folat, wenn wir uns das dann eben anschauen, das ist halt dafür viel, viel stabiler, weil das eben chemisch anders aufbereitet wurde. Und da muss man dann eben auch schauen, wofür bräuchte man jetzt diesen, wenn wir jetzt über Vitamine da sprechen, dieses Vitamin, um den Folsäurebedarf dann eben zu decken. In der Schwangerschaft wäre es halt sinnvoll, dann das Synthetische zuzuführen, damit wir eben da eine Konstanz haben. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann können wir auch auf das Natürliche zurückgreifen. Und was die auch noch unterscheidet, also bei den Synthetischen haben wir oftmals die Problematik, dass sie Darmprobleme verursachen können. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, du hattest das vorhin schon mal ja angesprochen mit dem Zucker. Wir hatten auch beim Zucker, bei den Zuckerarten aufgelistet, dass es eben da natürliche und synthetische gibt. Und der Vorteil von den natürlichen, auch bei den natürlichen Zuckern ist ja, dass die auch aus anderen Nährstoffen oder mit weiteren Nährstoffen oder Mineralien dann aufgenommen werden, die dann ja den Körper und deren Aufnahme besser unterstützen können. Während eben bei den synthetischen ist, dass die in der Herstellung vielleicht kostengünstiger sind und eben auch stabiler sind von ihrer chemischen Struktur her, aber vom Körper halt anders verarbeitet werden und bei einigen eben der Einfluss der Darmflora beeinträchtigt werden kann. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, was es jetzt sinnvoll, synthetische aufzunehmen oder eben die natürlichen Zusatzstoffe.
Ja, du hattest ja eben als Beispiel auch Aspartam genannt. Und das steht ja auch so in Verdacht, dass das nicht so gesund sein soll, sondern eher auch krebserregend sein könnte. Kann man das so pauschal sagen? Oder ist es da auch wieder so, ja, dass die Dosis das Gift macht?
Genau, da macht auch wieder die Dosis das Gift. Also es gibt Studien, wo eine erhöhte Aspartamzufuhr täglich über einen längeren Zeitraum das Krebsrisiko steigern kann. Aber das kann man halt, das hatten wir ja schon in der ersten Folge mit der Kausalität und den Zusammenhängen allen nicht so darstellen, weil einfach noch weitere Einflussfaktoren eben das Krebsrisiko erhöhen können. Aber bin ich jetzt jemand, der tagtäglich große Mengen Aspartam zuführt? Also wir hatten das ja zum Beispiel auch, dass wir gesagt haben über Softdrinks, die sind oftmals, wenn wir da auf den Zucker verzichten, sind Süßstoffe zugesetzt, dass wir darüber dann eben viel Aspartam mit aufnehmen können. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der täglich 1,5 Liter davon trinkt, kann das eben sein, dass der damit sein Risiko erhöhen kann.
Ja, haben die auch noch weitere Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, auf den Körper?
Wie gesagt, da macht halt die Menge immer das Gift. Wir können die jetzt nicht per se einfach verteufeln, sondern das ist wirklich ganz wichtig bei den synthetischen Stoffen, dass wir auf die Menge achten und eben auch schauen, was haben wir sonst noch gegessen. Also wenn ich ansonsten eine bedarfsgerechte, nährstoffreiche Ernährung habe, dann kann ich mir auch ein Getränk gönnen. Also das macht da nicht jetzt die Ernährung komplett schlecht, sondern wenn ich jetzt aber schon eine Ernährung habe, die viel aus ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln besteht und ich viel noch Zucker konsumiere und dann noch zusätzlich synthetische Zusatzstoffe in Form von gesüßten Getränken, dann kann das natürlich sein, dass das sich noch schlechter auf die Gesundheit auswirkt, ja.
Okay, ja, letzte Frage zu diesem Thema Zusatzstoffe, beziehungsweise generell vielleicht zum Einsatz. Warum werden die denn überhaupt eingesetzt?
Ja, die Zusatzstoffe machen halt die Lebensmittel haltbarer, dadurch dann eben auch transportfähiger und gleichbleibend in Qualität und auch Geschmack. Also sie sorgen dafür, dass die Produkte nicht so schnell verderben oder sich trennen. Und wir erwarten natürlich bei manchen Produkten als Verbraucher auch eine bestimmte Textur. Also wir erwarten, dass etwas zum Beispiel cremig ist, streichfähig ist oder eben auch stabil ist. Also bleiben wir bei der Margarine. Wir wollen halt, wenn wir die aus dem Kühlschrank nehmen, dass wir die gut aufs Brot schmieren können. Dass das leicht geht und wir nicht eben, wie wenn wir die Butter aus dem Kühlschrank nehmen, die dann nicht streichfähig ist, dass wir eben das Brot dadurch zerreißen und vielleicht dann unser Brot nicht mehr ganz so ansehnlich ist zum Essen. Und deswegen ist aus Herstellersicht diese Zusatzstoffe eben sehr funktional und wichtig, weil sie damit eben die Verbraucher unterstützen können, dann eben den Wünschen, die wir halt haben, gerecht zu werden.
Es gibt Zusatzstoffe, die aktuell besonders in der Diskussion stehen. Welche sind das denn?
Ja, dazu müssen wir sagen, die ESSA bewertet gerade alle Lebensmittelzusatzstoffe neu, weil die meisten Bewertungen aus den 80er, 90er Jahren stammen. Und die dann eben zugelassen worden sind und man heute festgestellt hat, dass wir nicht mehr das Gesundheitsrisiko bei jedem so ausschließen können. Deswegen stehen die jetzt wieder in der Kritik, dass sie einige die Gesundheit schaden können. Deswegen werden sie neu untersucht und der ADI-Wert wird neu festgelegt. Sie verstehen zum Beispiel im Verdacht, Allergien auszulösen, Krankheiten wie Asthma oder auch Hauterkrankungen, also diese klassische Neurodermitis-Erkrankung, Alzheimer oder Krebs zu begünstigen. Oder wie auf das Darmmikrobiom einzuwirken, das hatten wir eben auch schon gesagt. Und da stehen halt Süßstoffe wie Aspartam oder Sucralose im Vordergrund, weil da immer behauptet wird, dass sie eben die Darmbakterien negativ beeinflussen können und dadurch auch die Darmflora verändern können. Aber das sind halt, wie gesagt, immer nur so kleinere Studien und große aussagekräftige Studien hierzu liegen einfach noch nicht vor. Deswegen ist eher dann die Empfehlung zu sagen, dass man Lebensmittel dann weniger zuführen sollte, wenn man generell schon diese Erkrankungen hat, dass man sagt, ich verzichte auf Lebensmittel, die mit so vielen Zusatzstoffen dann eben versehen wurden.
Du hattest gerade noch gesagt ADI. Was ist das denn?
Genau, wir hatten den ADI-Wert. Das ist der Acceptable Daily Intake, also die akzeptable tägliche Aufnahme. Und der gibt ja eben an, wie viel von diesem Stoff dürfen wir eben pro Tag zunehmen. Der wird ja in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben, damit der gesundheitlichen Schaden von uns einfach fernhalten kann.
Okay, nochmal zur Einordnung vielleicht. Warum ist denn nicht der einzelne Stoff, also du hattest ja eben auch schon, oder wir hatten schon ein paar Mal gesagt, die Dosis macht das Gift und wenn du jetzt generell auf eine bedarfsgerechte Ernährung achtest und dann einmal zum Beispiel einen Softdrink trinkst, dann ist das nicht so dramatisch. Aber warum ist da die Kombination und Menge eben entscheidend?
Weil wir im Alltag ja nicht die Zusatzstoffe isoliert aufnehmen, sondern oftmals aus Mischung aus vielen Produkten. Und die Sicherheitsbewertungen von der EFSA, die beziehen sich ja auf die einzelnen Stoffe und nicht auf das Lebensmittel an sich. Deshalb spielt es schon eine große Rolle, dass ein Zusatzstoff dann eher in kleinen Mengen zu bewerten ist, als ein großer oder ein häufiger Konsum über einen längeren Zeitraum. Und deswegen gucken wir halt in der Ernährung uns das Gesamtmuster an, sodass wir dann eben schauen können, wenn wir zum Beispiel in Form von Ernährungsprotokollen uns das anzeigen lassen, was hat die Person über den Tag eigentlich gegessen, damit wir das besser einordnen können, wie hoch das Risiko dann eigentlich ist. Und dann könnten wir halt sagen, wenn uns das auffällt, dass eben hier doch sehr viele Zusatzstoffe zugeführt werden und die Person schon bestimmte Erkrankungserscheinungen zeigt, Symptome aufzeigt, sodass wir darauf eingehen können, damit sich diese Problematik nicht noch weiter verschlechtert, sondern dann die Ernährung so umstellen, dass sie sich vielleicht verbessert und dass die Person aber trotzdem nicht auf diese Lebensmittel verzichten muss, sondern sich das, ne, ab und zu dann eben dann einfach auch mal gönnen kann, wenn eben das die Gesamternährung stimmig ist dazu.
Okay, so jetzt komme ich wirklich zur letzten Frage zum Thema Zusatzstoffe. Wie bewertest du denn aus ernährungswissenschaftlicher Sicht künstliche Süßstoffe?
Künstliche Süßstoffe liefern kaum oder keine Kalorien und können kurzfristig helfen, Zucker dann einfach einzusparen. Also vor allem bei Personen, die eben sagen, ich möchte auf meinen Zuckerkonsum achten oder ich bin in der Gewichtsreduktion und möchte da einfach keinen Blutzuckerspiegelanstieg haben und dadurch keinen Insulinanstieg haben und mehr in die Fettverbrennung gehen. Da macht es natürlich Sinn, auch mal auf künstliche Süßstoffe zurückzugreifen. Sie sind in der EU auch als sicher bewertet und gleichzeitig zeigen sie eben in einigen Studien, dass sie beim Gewichtsmanagement helfen können, aber dass das nicht die Hauptursache ist, dass wir dadurch eben Gewicht reduzieren können. Das muss man auch ganz klar sagen. Also sie sind halt unterstützend dabei. Und auf der anderen Seite müssen wir eben schauen, dass diese künstlichen Süßstoffe den natürlichen Süßgeschmack auf der Zunge auch verändern können. Deswegen können künstliche Süßstoffe den Appetit, die Geschmacksvorlieben und auch das Essverhalten verändern. Deswegen sollten sie halt nicht als langfristige Lösung immer angesehen werden, sondern als mal als Ergänzung oder zum Übergang, um eben, wenn man vorher sehr zuckerreich gegessen hat, sich langsam entwöhnen möchte mit dem Zucker, sodass man da dann das mal einsetzen kann. Und Ziel sollte es einfach sein, wenn man vorher viele süße Lebensmittel zugeführt hat, dass man die Vorliebe dafür so langsam reduziert. Also dass man auch nicht sagt, ich gehe von heute komplett runter auf Zucker auf den nächsten Tag, sondern dass man sich langsam entwöhnt, sodass der Körper sich langsam daran gewöhnen kann, weil dann würden wir uns auch von den Geschmacksknospen auf der Zunge her da dementsprechend anpassen. Also wenn ich morgens meinen Kaffee mit 3 Würfel Zucker trinke und ich möchte den Zucker reduzieren, dann mache ich da erstmal nur 2 Würfel Zucker rein und dann vielleicht eine Woche später dann nur noch 1 Würfel Zucker und so kann ich mich langsam daran gewöhnen. Weil sonst kommt der Heißhungereffekt wieder zurück. Also man kennt das vielleicht so aus der Fastenperiode, wenn man sagt, oh, ich möchte das unbedingt durchhalten und dass man dann danach dann doch diesen Heißhunger, wie auch immer man das bezeichnen möchte, auf Süßes dann hat und dann dem nachgeht. Also das sollte halt nicht das Ziel sein.
Also besser schrittweise reduzieren, statt einfach von heute auf morgen damit aufzuhören.
Genau.
Okay, hast du vielleicht eine einfache Faustregel, wie Verbraucherinnen und Verbraucher Zutatenlisten im Allgemeinen besser einschätzen können?
Ja, also als einfache Faustregel würde ich sagen, schaut euch die Zutatenliste an. Je kürzer und verständlicher die Zutatenliste ist, desto besser kann man sich daran orientieren. Und wenn da Wörter draufstehen, die mir fremd vorkommen, dann sind das oftmals eben Zusatzstoffe. Und dann könnte man sagen, dass man darauf verzichtet. Und wichtig ist, wie wir es ja jetzt auch schon mehrmals gesagt haben, dass das jetzt nicht auf ein einzelnes Produkt zurückzuführen ist, sondern dass man eben das generelle Einkaufsverhalten sich anschauen sollte und die Ernährung im Allgemeinen. Und wer wenig verarbeitete Lebensmittel kauft, kann dann eben sich auch einzelne Ausnahmen gelassen gönnen und damit eben die Ernährung dann auch mal gerne ergänzen.
Okay, das heißt, ein kurzes Fazit vielleicht noch von deiner Seite.
Genau, wir sind ja eingestiegen mit, dass manche verängstigt sind oder ein ungutes Gefühl haben beim Konsum von Zucker und Zuckerzusatzstoffen. Wir müssen keine Angst davor haben, aber es ist natürlich ein ganz guter Anlass, sich damit auseinanderzusetzen und mehr bewusste Entscheidungen zu treffen. Und je mehr Ernährungswissen ich habe, desto einfacher kann es dann ja auch für mich sein, die Marketingversprechen, die bestimmte Produkte erfüllen sollen, besser einzuordnen. Und ich kann dann als Verbraucher auch meine Entscheidung viel bewusster treffen. Was uns auch klar sein muss, niemand macht alles richtig. Also auch kleine Veränderungen im Alltag können schon super viel bewirken. Also es gibt halt nicht immer den perfekten Tag und den perfekten Tag mache ich 7 Tage lang durch, sondern ich darf mir gerne auch was gönnen und entscheidend ist eben, wie sieht meine Gesamtqualität in der Ernährung aus? Und dann kann ich mir, wie gesagt, auch gerne mal UPFs oder Zucker und Zuckeraustauschstoffe, Zusatzstoffe in die Ernährung mit einplanen. Weil wir wollen uns ja nichts verbieten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und nimmt eventuell auch den Druck etwas heraus, weil viele setzen sich damit ja wahrscheinlich auch unter Druck, gerade wenn man Gewicht verlieren will oder eben auf seine Ernährung achten möchte, sich gesund ernähren möchte, gerade auch im neuen Jahr. Also wir haben ja jetzt den 20. Januar heute und da sind viele wahrscheinlich auch noch an den guten Vorsätzen dran. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wurden die auch schon über Bord geworfen. Ja, also vielleicht auch an der Stelle nicht zu viel Druck selbst machen. Das ist ja dann auch ein ganz guter Tipp. Und ja, ansonsten würde ich an der Stelle mich bei dir schon mal bedanken, Annika, dass du uns da viele Fragen zum Thema Zucker und Zusatzstoffe beantwortet hast. Und in der nächsten Folge ist Annika auch wieder dabei. Da geht es nämlich um das Thema Lebensmittelqualität und Gewichtsmanagement. Also alle, die sich ja darüber informieren möchten, sich dafür interessieren, gerne nochmal reinhören. Die Folge geht dann auch nächste Woche schon wieder online. Und ansonsten, Annika, kannst du dich gerne auch nochmal verabschieden. Und die Infos und Links und so weiter und so fort gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Dann vielen Dank.
Vielen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.